Willkommen zum Otto Häufer 6 Podcast. Eigentlich wäre heute die Besprechung der zweiten Folge unseres Identitätsdiebstahls-Blogs an der Reihe. Aber wir unterbrechen diesen einmal und setzen die am Ende des letzten Monats begonnene Geschichte von Alice Tyson mit unserem kleinen selbstgemachten Hörspiel heute fort und besprechen das TKKG-Hörspiel Lösegeld am Henkersberg. Hallo Heike.
Hallo Marc. Ich starte wie immer gleich mit den speziellen Fakten. Lösegeld am Henkersberg ist die Hörspielfolge 75 aus dem Jahr 1991. Die Geschichte basiert auf dem Buch von Stefan Wolf mit der Nummer 56, ein Jahr früher erschienen. Wir haben ja das Phänomen, dass seit 1984 nach dem Erscheinen von Buch und Hörspiel Nummer 31 die Nummerierungen von Buch und Hörspiel auseinanderdriften, weil dann Taschenbücher, die in der Nummerierung außerhalb der offiziellen Hardcover-Reihe erschienen sind, vertont wurden. Auf dem Cover sehen wir im Vordergrund Tim, der mit zwei Säcken in der Hand anscheinend auf einen Hubschrauber zuläuft, der im Hintergrund steht. Man sieht hinter der großen Kanzelscheibe den Piloten des Hubschraubers und es steht auch noch ein Mann, der gerade ausgestiegen ist und anscheinend auf Tarzan wartet neben dem Hubschrauber. Im Klappentext erfahren wir, dass ein kompletter Schulbus entführt wird und 29 Schüler gekidnappt werden, darunter auch Gabi. Somit ist ein spannender Fall garantiert, weil persönliche Betroffenheit von TKKG-Mitgliedern garantiert natürlich einen rasanten Fall. Es ist ein relativ kurzes Hörspiel mit knapp 40 Minuten und die erzählte Zeit erstreckt sich über 3 Tage.
Wir starten in die Geschichte mit Willi am Flughafen. Die Familie Sauerlich kommt nämlich zurück von einem Ausflug und Georg, der Chauffeur, hat sie natürlich abgeholt. Die Eltern und Georg müssen noch die Koffer abholen, Klößchen ist aber schon im Auto und hat das Handgepäck seiner Mutter mitgenommen, einen Schmuckkoffer mit sehr viel wertvollem Schmuck. Klößchen scheint ziemlich müde zu sein, er sitzt im Auto und döst so vor sich hin, spielt ein bisschen am Radio und plötzlich öffnet sich die Tür. Ein Mann setzt sich wohl ins Auto oder beugt sich zumindest stark rein und fragt, ob das hier ein Taxi ist. Willi ist total baff und kanzelt ihn ab. Wie käme er denn auf die Idee? Das wäre ein Privatwagen. Der Mann entschuldigt sich und geht wieder weg. Soweit, so gut. Dann kommen aber die Eltern vom Flughafen auch raus und Frau Sauerlich bemerkt, dass ihr Schmuckkoffer nicht mehr da ist. Der hat neben Klößchen auf der Rückbank gestanden. Und da fällt es Willi wie Schuppen von den Augen, dass der Stadtstreicher, der ihn eben mit seinem Gespräch abgelenkt hat, wohl den Schmuckkoffer geklaut hat.
In dieser ersten Szene hatte ich mich ja gefragt, warum Georg denn nichts dazu sagt, dass da irgendein random Typ bei ihm einsteigen will. Aber wenn du das so erklärst, dass Georg mit Familie Sauerlich im Flughafen war, um das Gepäck zu holen, dann erklärt sich das natürlich.
Wir sind im Hörspiel hier ja aktiv bei der Szene dabei mit dem Diebstahl. Im Buch ist das ein bisschen anders. Da erzählt das Klößchen später seinen Freunden. Und er stellt es so dar, dass seine Eltern auch schon am Auto waren. Und Georg war eben auch am Wagen. Aber dann hat Frau Sauerlich gemerkt, dass sie irgendetwas im Flughafen vergessen hat. Und alle drei sind wieder zurück. Nur deshalb ist Klößchen dann in dem Moment noch alleine, weil er ist einfach zu müde und hatte keine Lust, da jetzt auch nochmal mitzugehen.
Okay, das heißt, in der nächsten Szene sind wir dann wahrscheinlich wieder mit dem Buch vereint, sozusagen. Es ist am Nachmittag, Klößchen trifft sich mit Tim und Karl in der Stadt. Eigentlich waren sie zum Kino verabredet. Aber jetzt erzählt Klößchen von seinen Erlebnissen am Vormittag. Und er berichtet auch, dass er danach bei der Polizei war, eine ausführliche Aussage gemacht hat und den Obdachlosen auch versucht hat zu beschreiben. Es wurde sogar ein Phantombild angefertigt, aber der eigentliche Phantombildzeichner ist krank und die Vertretung ist einfach unfähig. Das, was dabei rausgekommen ist, sieht der verdächtigen Person irgendwie so gar nicht ähnlich. Hier scheint es wirklich so zu sein, dass die Vertretung einfach nicht viel drauf hat. Ich musste gleich an eine andere Folge denken, nämlich Feind aus der Vergangenheit, wo es eine Verwicklung gibt, dass der Phantombildzeichner ein guter Bekannter oder der Bruder oder der Schwager oder irgend sowas von dem zu porträtierenden Verdächtigen ist und sich nach eigener Aussage förmlich die Finger verbiegt, um ein Porträt aufs Papier zu bringen, das dem Verdächtigen bzw. der Beschreibung möglichst wenig ähnlich sieht. Egal aus welchem Grund diese Phantombildzeichnung jetzt gescheitert ist, Karl wirft in die Runde, Gabi hat doch eine Brieffreundin, die zufälligerweise gerade heute aus Brüssel eingetroffen ist. Und die ist doch künstlerisch total begabt. Vielleicht könnten wir der ja nochmal diesen Verdächtigen beschreiben und das Phantombild wird besser. Die Idee finden sie gut, allerdings wollen sie Gabi und Alice noch ein bisschen Zeit lassen, sich erstmal auszuquatschen, weil Alice gerade auch erst angekommen ist. Und um die Zeit zu überbrücken, macht Tim jetzt den Vorschlag, sie könnten ja ein bisschen durch ein Stadtviertel schlendern, in dem sich traditionell viele Obdachlose rumtreiben. Möglicherweise treffen sie ja auch auf den Verdächtigen und können ihn dann gleich zur Rede stellen. Das ist jetzt zwar eine ziemlich vage Idee, aber das ist nun mal Tims Herangehensweise, die man auch aus anderen Fällen kennt. Zum Beispiel Falschmünzer vom Mäuseweg. Auch da geht er in die Stadt mit der vagen Absicht, vielleicht diese Ledertypen nochmal wieder zu treffen. Und da Kommissar Zufall TKKG ja doch häufig mal wohlgesonnen ist, hat diese Methode wirklich auch zuweilen Erfolg.
Bei ihrer Erkundung kommen die Jungs an einer Kneipe vorbei, die den Namen zum halben Ohr trägt. In dem Moment öffnet sich die Tür und ein Gast wird regelrecht herausgeworfen. Ein blonder Mann rennt nach. Wir hören, er hat eine schrille Stimme. Ich glaube, er beschimpft ihn und will ihn dann sogar noch, obwohl der Gast am Boden liegt, treten. Da greift Tim aber sofort ein. Es kommt zu einer kleinen Keilerei. Und wie Karl meint, der offizielle Rausschmeißer vom halben Ohr, so schätzt er ihn ein, wird jetzt hier in die Schranken verwiesen. Der trollt sich dann zurück in die Kneipe. Der Gast, der herausgeworfen wurde, war ein Stadtstreicher und er bedankt sich. Damit wäre die Szene eigentlich schon rum, aber der Hörer erkennt an der Stimme des Stadtstreichers, dass es der am Anfang des Hörspiels Willi den Schmuckkoffer gestohlen hat. Willi selbst bemerkt das nicht, er ist ja noch immer ziemlich müde. Seine Müdigkeit erklärt sich auch vom Buch her. Der Trip nach Kopenhagen, der Familienausflug, das war nämlich zum Geburtstag einer entfernten Verwandten. Und die wollte unbedingt den ganzen Tag Walzer tanzen und das 2 Tage lang. Und weil sich alle Leute gedrückt haben, blieb es an dem armen Willi hängen. Ihm tun jetzt die Füße weh und ich glaube, er ist auch im Geist ziemlich müde. Und an diesem Montag, als das Hörspiel anfängt, hat er sich sogar dürfen von der Schule befreien lassen.
In der nächsten Szene treffen die Jungs jetzt bei Gabi ein, um die neue Brieffreundin auch kennenzulernen. Alice, wie gesagt, kommt aus Brüssel. Ihr Vater ist Biochemiker. Und Klößchen scheint sofort schockverliebt zu sein. Er stottert nur noch rum, redet wirres Zeug und wird von den anderen dann auch irgendwann abgewürgt. Mit einer für ihn doch auch wertvollen Information. Gabi hat nämlich Kuchen gebacken. Und zwar gleich 2 Kuchen. Einen jetzt für die Jungs und Alice und den anderen aber für den Busfahrer Weidrich, der den Schulbus fährt und der heute Geburtstag hat. Den Kuchen will sie morgen auf dem Schulweg überreichen, da wird er sich nachträglich bestimmt auch noch freuen. Alice wirft jetzt allerdings ein, sie dürfe keinen Kuchen essen, wovon Klößchen natürlich völlig entsetzt ist und gleich mal auf Abstand geht. Alice, du bist doch hoffentlich nicht ansteckend. Aber das verneint sie, das Kuchenverbot stamme vom Arzt und der Grund dafür sei eine eigentlich überstandene Viruserkrankung, die sie sich in Indien zugezogen hat.
Ich habe mir jetzt mal überlegt, kann es so eine Anordnung wirklich geben? Stefan Wolf hat im Buch das Ganze noch etwas ausgeführt. Da geht es nämlich nicht darum, dass Alice keinen Kuchen essen darf, sondern es geht generell um Süßigkeiten. Aber auch noch Wolfsche Übertreibungen, sie dürfe auch keine Pilze, keinen Spinat und keine Sauermilch essen. Ich glaube, die letzten 3 waren einfach nur quasi eine Art Witz. Süßigkeiten könnte vielleicht sogar Sinn machen. Denn so wie ich es verstanden habe, war Alice länger krank. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, sie liegt lange im Bett, bewegt sich nicht viel, isst nicht viel, wird der Körper wahrscheinlich etwas abmagern. Und was der menschliche Körper eigentlich den ganzen Tag macht, ist sich selbst abbauen. Gut, jetzt eigentlich noch nicht im Alter von Alice, sie ist ja 14, meist beginnt das erst so ab 25, aber gehen wir mal davon aus, das wäre hier auch der Fall, dann kann es sein, dass sich die Enzymausstattung vom Körper total geändert hat. Sprich, es wird nur noch das übrig bleiben, was man braucht. Und was der menschliche Körper generell gut verwerten kann, ist nun mal Zucker. Wenn Alice jetzt, wenn sie wieder halbwegs gesund ist, den ganzen Tag nur Zucker isst, na gut, dann wird sie Energie bekommen, aber sobald der Blutzuckerspiegel abfällt, wird sie wahrscheinlich ziemlich müde werden. Weil der Körper einfach nicht gewohnt ist, auch aus zum Beispiel langkettigen Kohlenhydraten oder aus Fett Energie zu gewinnen. Und um das zu erreichen, dass der Körper diese Enzyme wiederherstellt, muss sie quasi auf eine Zuckerentzugsdiät gehen. Ich habe so etwas Ähnliches mal in einem Interview gehört mit einer Langstreckenläuferin. Sie hat erzählt, dass, als sie mal angefangen hat, komplett auf Zucker zu verzichten, sie die ersten 2 Wochen irgendwie Kopfschmerzen hatte und es ging ja echt mies, aber danach hatte sie deutlich mehr Ausdauer. Und ich glaube, auf diese Richtung geht wahrscheinlich auch jetzt Alice' Verbot, Süßigkeiten zu essen. Zurück im Hörspiel. Willi beschreibt dann den Schmuckdieb und Alice zeichnet, das Phantombild ist schnell fertig und ist wirklich gut getroffen. Willi meint, es wäre perfekt. Tim und Carl fallen allerdings die Augen aus dem Kopf, als sie das Bild sehen. Denn wen hat Alice gezeichnet? Den Stadtstreicher, den Gast, der aus dem halben Ohr rausgeworfen wurde. Zuerst sind Tim und Carl etwas verwundert und fragen explizit bei Willi nach, ob er auch wirklich den richtigen Typen beschrieben hat. Aber Willi bestätigt, ja, derjenige auf dem Phantombild von Alice, das ist der Schmuckdieb. Aber den Typ im halben Ohr, den hätte er sich gar nicht so richtig angeschaut.
Am nächsten Tag fahren Gabi und Alice mit dem Schulbus Richtung Internat. Von dem tollen Kuchen, den Gabi für den Busfahrer gebacken hat, ist jetzt hier nicht mehr die Rede, aber gut, den hat sie wahrscheinlich schon bei Antritt der Fahrt übergeben oder so. Es ist ein sehr nebliger Tag, der Bus fährt besonders langsam und irgendwann weicht er sogar von der gewohnten Strecke ab, weil die Straße gesperrt und irgendeine sehr schmale Umleitung ausgeschildert ist. Auf einem holprigen Feldweg, so stelle ich mir das jedenfalls vor, wird der Bus dann plötzlich aber sogar angehalten und Männer mit Schusswaffen steigen ein. Ein Überfall auf den Schulbus. Die Kinder sind doch relativ verängstigt, bis auf Gabi. Die hängt eindeutig schon zu lange mit Tim zusammen und hat hier einige kesse Sprüche auf den Lippen, die eigentlich auch ganz gut zu Tim passen würden. So nach dem Motto, hey, sie haben uns bestimmt verwechselt, wir sind doch gar kein Geldtransporter, die sehen anders aus. Auf unser Taschengeld und unsere Pausenbrote werden sie es ja wohl nicht abgesehen haben. Und lauter so dumme Sprüche, die ich tendenziell gegenüber Leuten, die Waffen haben, doch für gefährlich halte. Und ein anderer Schüler weist Gabi dann auch darauf hin, so nach dem Motto, ja, ich habe meinen Mund gehalten, aber ich bin ja auch nicht so mutig wie Tim. Der Bus fährt jetzt in eine Scheune, wo schon ein Möbelwagen bereitsteht. Die Kinder werden gezwungen, vom Bus in den Möbelwagen umzusteigen. Die Tür wird geschlossen und die sind jetzt erstmal im Dunkeln eingesperrt. Der Busfahrer wird nicht dazu gesperrt. Die Ganoven sagen zu ihm, ihn bräuchten sie, um der Polizei eine Nachricht zu überbringen. Und als die Kinder jetzt noch ein bisschen im dunklen Möbelwagen durcheinander reden, was soll das hier eigentlich, was passiert mit uns, geht die Tür wieder einen Spalt breit auf, aber eben nur einen Spalt breit. Und sie bemerken, dass Gas in den Möbelwagen geleitet wird. Sie fangen an zu husten, fallen um und so endet diese dramatische Szene, ohne dass der Hörer jetzt weiß, wurden jetzt tatsächlich alle umgebracht, ist das Betäubungsgas, was passiert hier?
Ja, die Szene ist wirklich dramatisch. Klar, es ist ein Kinderhörspiel und ich denke, jeder, selbst Kinder, werden wahrscheinlich wissen, dass hier jetzt keine 30 Kinder in einem Bus wirklich umgebracht werden. Aber es ist schon gut gemacht. Es ist auch sehr kurz. Es wird also nicht ausgewälzt, wo wir dann 3 Minuten dabei sind und die Kinder schreien und immer schwächer reden können. Ich finde das hier, obwohl es dramatisch ist von der Sachlage, aber eigentlich gar nicht beängstigend. Dazu kommt noch, Alice Tyson wird ja gesprochen von Alexandra Dörck und ich höre sie ja wirklich gerne. Und es gibt ja auch für mich so die Szene des Hörspiels. Gabi ist nämlich total überdreht und meint, ja, Alice, tut mir leid, dass dein erster Schultag jetzt hier so komisch anfängt, aber irgendwie ist doch schon spannend, oder? Und Alice konnte dann mit so, ich stelle sie mir wirklich vor, dass sie die Augen rollt. Ach ja, man merkt sofort, dass sie das überhaupt nicht toll findet. Die Szene ist echt gut gemacht. Zeitgleich im Internat stehen Tim und Willi am Rand des Internatsgeländes und warten auf den Schulbus. Tim wird so langsam unruhig, weil der kam eigentlich bis jetzt immer pünktlich. Und er denkt ja gleich dann immer an das Schlimmste. Er entscheidet dann zusammen mit Willi, komm, wir fahren dem Bus entgegen, vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Das können sie einfach so machen, weil, wie wir vom Buch aus erfahren, die erste Schulstunde fällt aus. Sie schwänzen also hier jetzt nicht. Sie gehen zum Fahrradkeller, da hören sie Metall scheppern. Und als Tim eintritt, sieht er, dass das Motorrad des neuen Hausmeistergehilfen Gluschke wohl gegen sein Fahrrad, gegen das Schutzblech geknallt ist. Jedenfalls gibt es da eine Delle und am Tank des Motorrads gibt es einen Farbfleck. Glutschke streitet aber alles ab, es gäbe keine Zeugen und die Reparatur, die Tarzan durchführen will, die will er natürlich auch nicht bezahlen. Wir kriegen hier als Hörer schon den Eindruck, dieser Glutschke, na, der scheint hier nicht so gerne zu arbeiten und er scheint auch von den Schülern nicht so wirklich gut gelitten zu sein. Aber dafür haben sie jetzt keine Zeit, die beiden Jungs. Sie schwingen sich aufs Rad und fahren los. Man hört ein klapperndes Fahrrad und ich habe erst in der Vorbereitung zum Podcast endlich verstanden, was das bedeutet. Das ist mir jahrelang durchgerutscht. Das soll einfach akustisch demonstrieren. Tarzans Fahrrad ist jetzt defekt. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, da hat er aber ein billiges Rad, weil Tarzan doch eigentlich immer auf ein ganz teures Rennrad gespart hat. Aber das ist geräuschtechnisch schon gut gemacht. Ich war nur zu blöd, es zu verstehen. Es dauert nicht lang. Es gibt ja nur eine Straße in Richtung Innenstadt. Und da sehen Sie den Bus. Der steht halb in einer Scheune. Die ist zu klein für den Bus. Und das Heck ragt raus. Die Jungs rennen hin. Der Bus ist leer bis auf den Busfahrer. Weidrich, der ist gefesselt. Der ist ziemlich durch den Wind. Der stammelt, muss alles dreimal sagen. Aber schlussendlich können Sie herausbekommen, der Bus wurde überfallen. Und die Schüler wurden entführt und die Galoven verlangen 3 Millionen Mark. Tarzan fährt zum Nachbarn und verständigt die Polizei. In dieser Szene gibt es einen Satz, den man vom Hörspiel her nicht verstehen kann. Denn Tim, als er den Busfahrer findet, sagt, Herr Weidrich, erkennen Sie mich wieder? Jetzt wohnt Tim ja im Internat. Er hat also mit dem Schulbusfahrer nichts zu tun. Und in der Szene, als Alice das Phantombild zeichnet, sagt Gabi auch, als Tim fragt, warum sie denn für den Busfahrer einen Kuchen bäckt. Ach, du kennst ihn ja nicht. Hier sieht es aber jetzt so aus, als ob Tim ihn doch kennt. Und das wiederum erklärt sich von Stefan Wolfs Ausgestaltung der Geschichte. Denn den Kuchen, den du ja angesprochen hast, der jetzt an diesem Dienstag gar nicht übergeben wird, der wurde nämlich schon am Vortag übergeben. Tim kennt ja die Beschreibung des Schmuckdiebs und während Willi das Alice erzählt, guckt er aus dem Fenster. Gabi steht neben ihm und sie sehen, wie der Schulbus am Ende der Straße steht. Dort gibt es nämlich eine Haltestelle und Weidrich ist dabei. Und dann meint Gabi spontan, komm, wir geben ihm den Kuchen jetzt. Dann rennen beide runter, übergeben den Kuchen als Geburtstagsgeschenk und da wird Tim dem Busfahrer vorgestellt. Und so erklärt sich jetzt dieser Satz, weil das Ganze ist ja erst am Vortag geschehen.
In der nächsten Szene gibt es ein leichtes Foreshadowing vom Erzähler, dass hier irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Er formuliert das irgendwie in der Richtung von, alles lief jetzt so ab, wie es in solchen Situationen normal zu sein schien. Das ist schon so eine verschlungene Formulierung, die den Hörer halt schon mit der Nase draufstoßen soll. Das hier ist keine gewöhnliche Entführung. Nachdem Tim mit der Polizei telefoniert hat, wird jetzt der ganze Apparat in Gang gesetzt. Eine Sonderkommission wird eingerichtet. Kommissar Glockner erhält die Leitung. In jedem Fernsehkrimi würde Glockner jetzt von diesem Fall abgezogen. Er ist ja schließlich Betroffener. Seine eigene Tochter wurde entführt. Aber wahrscheinlich ist Glockner einfach der beste Mann in der Millionenstadt und deshalb wird er hier zum Leiter der Sonderkommission bestellt. Die Jungs sind natürlich auch sofort ins Präsidium geeilt. Man erfährt, dass der Oberbürgermeister der Stadt das Lösegeld, 3 Millionen sind gefordert, zur Verfügung stellen will. Und jetzt kommt es zu einem Telefonat, der Erpresser ruft an und TKK können mithören. Das Lösegeld soll am Folgetag mittags übergeben werden. Und zwar soll das Geld in einen Rucksack gepackt werden. Die Erpresser verlangen jetzt ausdrücklich nicht kleine Scheine, wie es bei Erpressungen sonst ja üblich ist, weil die schwerer zurückzuverfolgen sind. Sie sagen, das Geld soll in einen Rucksack passen, also muss man wahrscheinlich auch große Scheine dazu packen. Die Übergabe soll durch einen Schüler erfolgen, der nicht älter als 16 sein darf. Und er soll sich um 14 Uhr am Hauptbahnhof einfinden, an einer anrufbaren Telefonzelle mit einem Fahrrad. Und über das Telefon würden dann weitere Instruktionen erfolgen. Glockner macht den Erpresser noch darauf aufmerksam, dass Alice Tyson Medikamente benötigt. Und er kriegt von dem Erpresser auch die Zusage, ja, gut, okay, wenn der Geldbote die Medikamente mitbringt, dann werden wir die an Alice weiterleiten.
TKK sind bei Glockners und Kommissar Glockner kommt vom Polizeipräsidium auch nach Hause. Er hat mit dem Polizeipräsidenten gesprochen. Der ist einverstanden, Tim darf den Geldboten machen. Glockner ermahnt ihn jetzt aber ausdrücklich, er soll nur beobachten, keine Aktionen, das wäre viel zu gefährlich. Auch die Polizei will erst eingreifen, wenn die Geiseln befreit sind. Dann blenden wir um zum Folgetag und jetzt kommen die letzten Vorbereitungen für die Geldübergabe. Tim erhält einen Rucksack, der hat recht viele große Scheine, ist also nur zur Hälfte gefüllt. Und alle wundern sich nochmal, warum die Ganoven keine kleinen Scheine haben wollten. Karl wirft dann mal die Idee in den Raum, vielleicht geht's ihnen ja gar nicht um das Lösegeld, aber das finden die anderen alle ziemlich blöde. Um was soll es denn sonst gehen? Tim erhält auch noch eine Wanze an die Kleidung. Er soll immer beschreiben, wo er ist, was er sieht, was er als nächstes tun soll und die Polizei will ihn unauffällig beschatten. Das ist jetzt für das Hörspiel ein ganz guter Trick, dass ein Protagonist mal mit sich selbst redet, um dem Hörer beizubringen, was hier gerade passiert. Sonst haben wir es ja so, dass immer noch ein zweiter als Sidekick dabei ist, der aber eigentlich nur Stichwortgeber ist oder man muss selbst Gespräche machen. Hier ist es völlig natürlich in die Handlung eingebaut.
Tim macht sich also auf den Weg. Kurz vor 14 Uhr ist er an der besagten Telefonzelle am Hauptbahnhof. Seine Uhr geht sekundengenau, aber es ist erst 2:03, als das Telefon schon klingelt. Tim wundert sich ein bisschen, oh, so früh. Aber für mich war das selbstverständlich, dass die Erpresser den Geldboten beobachten und damit haben sie gesehen, er ist da, also können sie auch schon telefonieren. Bei mir sind da keine Alarmglocken losgegangen. Am Telefon meldet sich jemand mit einer ziemlich schrillen Stimme. Er fragt auch nochmal nach, du bist wirklich unter 16 und hast auch 3 Millionen bei dir. Es ist also ein Insider, der genau weiß, was hier vereinbart wurde. Und Tim erhält die Anweisung, jetzt mit der U-Bahn aus der Stadt rauszufahren Richtung Wiesengrund. Und die Übergabe soll dann am Henkersberg stattfinden. Tim bestätigt, hat er verstanden, weiß er, wo er hin soll. Aber er kann sich natürlich auch einen lockeren Spruch nicht verkneifen. Er weist nämlich den Erpresser darauf hin, warum das Ganze Henkersberg heißt und warum die Eiche, wo sie jetzt verabredet sind, Merrick-Eiche heißt. Merrick war nämlich ein Henker, der in früheren Zeiten unter anderem auch Kindesentführer aufgehängt hat.
Und gemäß Tims Naturell kann er sich hier jetzt nicht verkneifen, diesen Hinweis auf die Merrick-Eiche zu geben, obwohl das ja eigentlich Kommissar Glockners Anordnung zuwiderhandelt. Der Ganove lässt es auch einfach abprallen und ich glaube, das ist einfach ein wolfsches Mittel, um die Bedrohungslage generell in den Kinderhörspielen oder Kinderbüchern etwas nach unten zu schrauben. Tim wundert sich jetzt, warum er denn mit dem Fahrrad hier zur Telefonzelle kommen soll und dann mit der U-Bahn weiter. Das hat jetzt mich wiederum nicht verwundert, denn natürlich wollen es die Ganoven eventuell Verfolgern, sie rechnen ja wohl auch damit, dass die Polizei irgendwie auf der Matte ist, möglichst schwer machen. Und dann ist es am besten, wenn die Polizei möglichst spät erst erfährt, was Sache ist. Tim läuft zum Henkersberg, dort liegen 2 Jutesäcke, das war angekündigt beim Telefonanruf, und er packt das Geld um. Kurze Zeit später gibt es ein lautes Geräusch und ein Hubschrauber landet. Damit hat niemand gerechnet. Ein Mann steigt aus. Die Stimme erkennen wir jetzt als Hörer nicht. Es muss also ein neuer Ganove gewesen sein. Und nimmt die Jutesäcke an sich. Und er will ganz gönnerhaft Tim jetzt auch noch 1000 Mark geben für seine Lieferdienste. Aber das weiß der TKKG-Häuptling natürlich von sich. Dann rauscht der Hubschrauber wieder ab. Und ein Teil dieser Szene ist ja auf dem Cover abgebildet.
Der Hubschrauber hat die Polizei tatsächlich überrascht. Damit sind die Ganoven jetzt erstmal weg. Tim kehrt relativ geknickt zur U-Bahn-Station zurück und dort wird er von einem Streifenwagen aufgesammelt und zum Präsidium zurückgebracht. Dort berichtet er jetzt der Soko nochmal ganz genau, wie alles abgelaufen ist, obwohl er ja die ganze Zeit per Wanze schon beschrieben hat, was er gerade tut. Und eigentlich ist ja alles genau so abgelaufen, wie die Erpresser gefordert haben. Trotzdem hat vor kurzem einer der Erpresser im Präsidium angerufen, er tobt und beschwert sich, warum denn der Geldbote nicht aufgetaucht wäre. Es kommt jetzt also der Verdacht auf, irgendwie sind hier 2 Ganovengruppen involviert. Wahrscheinlich haben die einen die Geiseln und die anderen aber jetzt das Geld. Was insofern ja auch ein Problem ist, dass die Medikamente für Alice Tyson, die Tarzan natürlich zusammen mit dem Geld übergeben hat, jetzt wahrscheinlich nicht bei Alice ankommen werden, wenn das Geld und die Geiseln ja irgendwie bei verschiedenen Ganovengruppen gerade zu verorten sind. Der wütende Erpresser wollte später nochmal anrufen. Das ist jetzt. Das Telefon klingelt und Glockner instruiert Tim, dass er mit dem Erpresser sprechen soll. Tim erklärt auch dem jetzt wieder, was passiert ist, wie genau das abgelaufen ist. Er habe an der Telefonzelle gewartet, das Telefon habe geklingelt und ein Typ mit einer schrillen Stimme habe ihm dann jetzt weitere Instruktionen erteilt, denen er minutiös gefolgt wäre. Bei dem Stichwort schrille Stimme fragt der Anrufer nochmal nach und als Tim das nochmal bestätigt, legt der Erpresser wortlos auf.
Nachdem der Erpresser also aufgelegt hat, kann aber Tim Kommissar Glockner erzählen, er kennt diese schrille Stimme von dem Anrufer. Er weiß also jetzt zumindest von einem Kerl, der zu einer der beiden Ganovengruppen gehört. Er hat ihn nämlich beim halben Ohr gesehen. Die Kneipe wiederum ist Glockner bekannt, er kennt den Wirt, er sagt den Namen Döppel, aber den können wir auch gleich wieder vergessen, der spielt nämlich keine Rolle mehr. Jetzt allerdings kommt der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Denn Glockner hat erfahren, dass Ganoven bei Professor Tyson angerufen haben. Du hast ja gesagt, er ist Biochemiker und genau um seinen Beruf geht es auch. Die Ganoven wollen nämlich eigentlich gar nicht so sehr die 3 Millionen Mark, da hatte Karl also den richtigen Riecher, sondern sie wollen die Forschungsunterlagen von Professor Tyson, der bei der Entgiftung der Weltmeere einen großen Durchbruch erreicht hat und das wäre einer fremden Macht viel Geld wert. Und diese ganze Schulbusentführung, das wäre eine reine Ablenkung. Die beiden gehen jetzt nicht darauf ein, warum genau diese Ablenkung hier notwendig ist. Darüber haben sie wahrscheinlich keine weiteren Informationen.
Mittlerweile ist es Abend geworden und Tim und Willi machen sich zurück auf den Weg ins Internat. Das ist hier vielleicht auch ein bisschen unglücklich gekürzt. Ich habe mich nämlich jetzt plötzlich gefragt, wo kommt denn Willi auf einmal her? Gut, er war am Anfang, als Tim losgeschickt wurde zur Geldübergabe, glaube ich, noch dabei. Aber seitdem hat er jetzt kein Wort mehr gesagt. Und der Erzähler lässt uns zwischendurch auch mal wissen, dass Tim und Herr Glockner ein Vier-Augen-Gespräch führen. Also wo Willi und gegebenenfalls Karl da den ganzen Tag sich rumgetrieben haben, ist mir ein bisschen unklar. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt Willi, weil von ihm eine neue Information kommt. Er schaut auf die Uhr und lässt raus, ah ja, die Geldübergabe müsste jetzt auch gerade stattfinden. Es wurde nämlich an diesem Tag noch eine weitere Geldübergabe vereinbart. Nämlich, Willi hat erfahren, dass jemand bei ihnen zu Hause angerufen hat und den Schmuckkoffer praktisch zurückverkaufen will. Es ist wahrscheinlich mühsamer, diesen geklauten Schmuck irgendwo unter der Hand bei einem Hehler zu verticken, als einfach den Besitzer anzurufen und zu sagen, ja, für 30.000 Mark kannst du deinen Kram wiederhaben. Herr Sauerlich ist auf dieses Angebot eingegangen, nicht ohne den Erpresser auch noch runterzuhandeln auf 25.000 Mark, obwohl selbst 30.000 für den Schmuck ein Schnäppchen gewesen wäre. Aber Herr Sauerlich ist halt Geschäftsmann durch und durch. Das wissen wir ja schon spätestens seit den Gangstern auf der Gartenparty, wo er sein eigenes Lösegeld schon runtergehandelt hat. Die Übergabe von Lösegeld gegen Schmuckkoffer soll jetzt am Hauptbahnhof stattfinden. Im Prinzip in dieser Minute. Tim hat die Hoffnung, dass er vielleicht, wenn er jetzt losflitzt wie ein geölter Blitz, noch rechtzeitig kommt und da nochmal eingreifen kann. Aber er kommt tatsächlich zu spät. Er trifft auf Herrn Sauerlich, der sagt, die Geldübergabe hat gerade stattgefunden. Tim hat aber blitzschnell geschaltet. Der Schmuckkofferdieb, das ist ja dieser Stadtstreicher, der sich als Leo vorgestellt hat. Und der hatte ja vor dem halben Ohr Ärger mit diesem blonden Typen und der Schrillstimme. Diese schrille Stimme gehört anscheinend dem Erpresser, der jetzt das Lösegeld für die Geiseln hat. Insofern gäbe es hier möglicherweise eine Spur, wenn man mit Leo reden könnte, dass der die Polizei zu dem Erpresser führen könnte und somit die Geiseln vielleicht befreit werden könnten. Herr Sauerlich kann Tim angeben, in welche Richtung der Stadtstreicher nach der Geldübergabe sich getrollt hat. Und Tim flitzt in diese Richtung hinterher. kann Leo tatsächlich einholen und stellen. Tim nimmt ihm das Lösegeld für den Schmuckkoffer wieder ab und kriegt auch noch einen Namen aus ihm raus. Der Blonde mit der schrillen Stimme heißt Richie Gernreich. Leo weiß zwar nicht, wo er wohnt, aber er hat Richie schon mal bei dem Fuhrunternehmer Winzig in der Fliegentöter Landstraße gesehen. Das ist jetzt also die nächste Spur und da macht sich Tim jetzt hin auf.
Tarzan flitzt zurück zum Hauptbahnhof, gibt das Geld Herrn Sauerlich, krallt sich Willi und die beiden strampeln jetzt zu diesem Fuhrunternehmer. Und sie kommen genau rechtzeitig. Sie können nämlich unter einem Fenster belauschen, wie sich Richie und der andere Typ, der das Geld am Henkersberg abgeholt hat, unterhalten. Die beiden freuen sich tierisch und erzählen, dass sie von den 3 Millionen jetzt ein bisschen an den Hubschrauberpiloten abgeben müssen. Der wird mit 100.000 Mark abgespeist und der Rest bleibt dann für Richie und diesen Fuhrunternehmer. Sie beweihräuchern sich ein bisschen, denn der super tolle Plan hat geklappt und wir erfahren jetzt auch noch die Namen von anderen Ganoven. Es gibt nämlich auch noch Enrico, Carlo, Döppel und Kluschke. Das Ganze dröselt sich so auf, dass eigentlich Richie auch zu diesen 4 gehört hatte und der sollte eigentlich bei der Busentführung auch mitmachen. Aber kurz davor gab es Streit mit den anderen und Richie wurde aus der Ganovenbande rausgeworfen und hat gemeint, ich räche mich jetzt. Ich weiß, wie der Plan geht und wenn die anderen den Plan nicht ändern, dann kann ich mir hier 3 Millionen ohne viel Arbeit abluchsen. Und als Tim den Namen Kluschke hört, schaltet es natürlich der Hausmeistergehilfe, der eh sehr unsympathisch ist. Und die beiden Jungs radeln Stantepete zurück ins Internat, denn sie wollen mit Kluschke reden. Der könnte ihnen dann vielleicht sagen, wo die Geiseln sind, denn Richie weiß es ja wahrscheinlich nicht.
Richie und Winzig bleiben hier jetzt zumindest von Tarzan ungeschoren, weil er jetzt gerade rausgekommen ist, das ist die Gruppe, die zwar das Geld hat, aber offenbar nicht die Geiseln. Und jetzt geht es erstmal darum, die Kinder zu befreien. Also strampeln Tim und Willi zurück ins Internat. Willi wird zum Telefon geschickt, um Glockner alles zu berichten. Und Tim macht sich auf in den Fahrradkeller, wo es zur Konfrontation mit Kluschke kommt. Tim sagt Kluschke jetzt auf den Kopf zu, du gehörst zu den Kidnappern und du sagst mir jetzt, wo die Geiseln versteckt sind, was Kluschke natürlich überhaupt nicht einsieht. Aber hier haben wir schon eine Entwicklung von Tim. In den früheren Folgen hätte er jetzt wahrscheinlich einfach angefangen, Kluschke zu verkloppen, um diese Informationen aus ihm rauszuprügeln. Hier funktioniert es anders. Tim insistiert einfach nur verbal, ich brauche diese Information aber und geht Kluschke so lange auf die Nerven, bis der von sich aus anfängt, Tim anzugreifen mit einer Eisenstange. Tim wehrt diesen Angriff erstmal nur mehrfach ab, aber als Kluschke immer noch keine Ruhe gibt, wird Tim dann wirklich auch offensiv und legt Kluschke halt so aufs Kreuz, dass der danach so groggy ist, dass er jetzt doch den Standort des Möbelwagens und damit die Position der Geiseln rausrückt. Und ebenso auch noch, dass sich seine Komplizen Enrico, Carlo und Döbbel wahrscheinlich im Hotel Lido Palace aufhalten. In dem Moment hört man jetzt auch Polizeisirenen sich nähern. Kommissar Glockner ist im Anmarsch. Er kann Kluschke hier vom Fleck weg verhaften und berichtet, dass auch Richie und Winzig mittlerweile in Gewahrsam sind. Und da wir jetzt die Information haben, wo die Geiseln sich aufhalten, können die Kinder natürlich zügig befreit werden. Zum Schluss gibt es jetzt noch einen eher lahmen Gag, dass Tim Willi nämlich lobt. Er hätte ja den Fall praktisch im Alleingang gelöst. Wenn er sich nicht den Schmuckkoffer hätte klauen lassen, dann hätte es keine Verbindung über Leo zu Richie gegeben. Und dann hätte Tim keine Handhabe gehabt, um irgendwie an die Geiseln wieder ranzukommen. Und damit endet dieser Fall.
Zu den offenen Fragen. Eine Frage aus dem Hörspiel, die sich für mich nicht geklärt hat, ist die Frage nach der Ablenkung. Kommissar Glockner sagt ja, dass die Schulbusentführung eigentlich gar nicht das wirkliche Ziel war, sondern eigentlich ging es um die Forschungsunterlagen Professor Tysons und man wollte eigentlich quasi nur Alice entführen, um den Professor unter Druck setzen zu können. Nur, warum dann dieser komplizierte Plan mit dem Bus, 28 anderen Schülern, die man ja auch irgendwie ruhig stellen muss? Und warum hat man nicht einfach Alice entführt und den Professor alleine erpresst? Das erklärt sich vom Buch her und diesen Grund haben wir auch in unserem kleinen Hörspiel angesprochen. Die Ganoven gehen davon aus, dass der Professor als Mann des öffentlichen Lebens öffentlich gar nicht so wirklich erpressbar ist, in dem Sinne, dass, wenn man ihm die Pistole auf die Brust setzt, das irgendwann auch sein Arbeitgeber erfährt. Und wenn der Arbeitgeber erfährt, oh, einer unserer leitenden Angestellten, dessen Tochter wurde entführt, dann gehen natürlich da die Alarmglocken los und der Arbeitgeber wird sagen, Tyson, du kommst hier nicht mehr ins Labor, dein Zugang zu den Unterlagen der Forschung ist gesperrt. Das befürchten die Ganoven und dann könnte Tyson, selbst wenn er will und was er natürlich auch tun würde, um seine Tochter zu befreien, ihnen einfach keine Unterlagen mehr geben. Und aus diesem Grund müssen sie quasi ein Ablenkungsverbrechen machen, sodass das eigentliche Verbrechen in diesem Verbrechen versteckt ist, nämlich die Erpressung von Tysons. Wenn der Arbeitgeber jetzt erfährt, in einem fremden Land, in einer Millionenstadt, ist ein Schulbus entführt und da ist zufälligerweise auch die Gastschülerin, die Tochter unseres leitenden Angestellten dabei, dann wird er wahrscheinlich nicht primär dran denken, dass jetzt alle Eltern der 29 Schüler jetzt irgendwie Forschungsunterlagen rausgeben müssen. Insofern ist der Plan durchaus gut gewählt.
Ich habe mich noch kurz gefragt, warum Tim bei der Lösegeldübergabe für den Schmuckkoffer denn jetzt so aufgeregt ist. Wir müssen unbedingt Leo kriegen, das ist unsere einzige Spur zu den Geiseln. Ja, klar, Leo hat eine Verbindung zu Richie und über Leo könnte man wahrscheinlich auf schnellstem Weg an Richie kommen. Aber auf der anderen Seite hat Tim Richie ja eindeutig vor dem halben Ohr gesehen. Und Karl hat sogar gesagt, das ist der offizielle Rausschmeißer vom halben Ohr. Also das wäre doch auch noch ein Ansatzpunkt, dass man doch einfach mal in dieser Kneipe nachfragen könnte, ob irgendjemand diesen Typen kennt. Wäre natürlich ein Umweg und führt auch nicht unbedingt zum Ziel, je nachdem, was das für ein Etablissement ist und ob die da alle irgendwie unter einer Decke stecken, kann es sein, dass man da gegen eine Wand läuft und niemand diesen Richie verpfeift. Aber das Leo wirklich die einzige Spur ist und wenn wir den jetzt nicht cachen, dann sind die Geiseln für immer verloren. Diese Dringlichkeit ist jetzt vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Andererseits geht es natürlich um Gabi und um die ganzen anderen Schüler, also dass Tim da ein bisschen überreagiert, ist vielleicht auch verständlich.
Was ich mich gefragt habe, ist, wie sollte denn die eigentlich geplante Geldübergabe von Enrico und Co. stattfinden? Die haben Tim ja mit dem Fahrer zur Telefonzelle kommen lassen, aber Richie war ja schneller und hat Tim weggeschickt. Das wird jetzt im Hörspiel nicht angesprochen, wie Tim dann hätte weiter verfahren müssen. Und das wird auch im Buch nicht angesprochen. Im ersten Moment war ich, als ich das gelesen habe, so ein bisschen enttäuscht, weil ich das doch ganz gerne wissen will. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz schlau von Stefan Wolf gewesen, das nicht zu beschreiben. Denn das wäre ja Handlung, die überhaupt nicht stattfinden wird. Und er hätte sich da einen komplizierten Plan ausdenken müssen, den es gar nicht gibt. So hat er sich den Plan vielleicht einfach wirklich ausgedacht, aber für eine andere Hörspielfolge aufgespart.
Und ich meine, dass ich noch eine kleine Schwachstelle im Plan der Ganoven entdeckt habe. Wenn sie nämlich sagen, dass Tim das Geld aus dem Rucksack, mit dem er das zum Henkersberg geschafft hat, selbst in diese Jutesäcke umpacken soll. Dass das Geld umgepackt wird, ist gängige Praxis, würde ich mal sagen, bei einer Lösegeldübergabe. Einfach um sicherzustellen, dass da nicht irgendwelche Tracker oder Wanzen oder Funksender oder was auch immer in dieser Tasche versteckt sind. Wenn ich als Ganove das allerdings befürchte, dann lasse ich doch nicht den Überbringer, der ja ein Interesse daran hat, die Ganoven zu fassen, das Geld umpacken. Im Zweifel wird er die Wanze doch mit umpacken. Damit habe ich als Ganove doch nichts gewonnen. Außer vielleicht, dass die Säcke, die ich bereitstelle, die kenne ich. Das heißt, da ist jetzt kein Geheimfach, wo die Wanze irgendwo eingenäht sein könnte. Insofern kann ich vielleicht kurz einen Blick im Hubschrauber in diese Geldsäcke werfen, mich überzeugen, dass da keine offensichtliche Wanze drin ist. Und dann bin ich zufrieden. Andererseits hätte ich ja theoretisch auch das Geld im Hubschrauber schnell umpacken können und den Rucksack einfach aus dem Fenster schmeißen oder so. Also das ist eine Vorsichtsmaßnahme der Gangster, die mir hier nicht ganz weit genug geht.
Änderungen zum Buch. Francis hat einiges gekürzt, aber wie ich finde, sinnvoll. Im Buch sind wir etwa zu einem Drittel nur bei den Ganoven dabei. Wir sind öfters bei Richie, wie er seinen eigenen Plan austüftelt. Wir sind öfters bei Leo, wie er die Erpressung von Herrn und Frau Sauerlich plant und auch wie er sie anruft. Und wir sind öfter bei Enrico dabei, wie er mit seinen Ganovenkumpeln spricht und den Plan erklärt. Was Francis für das Hörspiel anders gemacht hat, war diese dramatische Szene mit Gas in den Möbelwagen. Die gibt es zwar auch in Stefan Wolfs Geschichte, aber da wir vorab schon sehr viel erfahren haben, haben wir auch schon erfahren, dass es nur Betäubungsgas sein wird. Das heißt, in dem Moment, wo das eingeleitet wird, war dem Leser schon klar, sie werden zumindest im Moment gerade, wird hier niemand umgebracht. Die Personen, die im Hörspiel vorkommen, kommen auch alle im Buch vor. Umgekehrt ist es nicht so der Fall. Es gibt zwei Personen, die keine große Rolle spielen. Das sind die Engel für die Obdachlosen. Die sind eigentlich nur dazu da, damit nochmal der Name Würgegriff Paula aus den Vutavia-Folge fällt. Die wollen TKKG nämlich eigentlich sprechen. Vielleicht kennt sie ja diesen Schmuckdieb, aber Würgegriff Paula ist gerade nicht da. Was sich geändert hat, ist die Rolle des Busfahrers Weidrich. Der ist im Hörspiel ja einfach nur ein Opfer, aber im Buch gehört er zu den Ganoven. Seine Aufgabe ist nämlich, weil er viele der Schüler und Schülerinnen mit Namen kennt, aufzuschreiben jeden Morgen, wer sitzt denn im Bus. Und die Ganoven haben ihm gesagt, besonders die Mädchen sind wichtig. Dann hält er an, gibt einem Motorradfahrer den Zettel, der düst zu Enrico und Enrico überprüft den Zettel, ob Alice draufsteht. Und nur dann wird diese Umleitung eingerichtet, damit der Bus vom Weg abkommt und überhaupt mal in Richtung der Scheune fährt und der Überfall stattfindet. Weidrich macht das nicht ganz freiwillig. Er hat nämlich im betrunkenen Zustand mit einem Wagen eine Schaufensterscheibe demoliert, riesigen Sachschaden angerichtet. Und wenn das rauskäme, dann könnte er seinen Beruf als Busfahrer natürlich an den Nagel hängen. Und das hat Döbbel mitgekriegt und der erpresst ihn. Ansonsten ist es eine Entführungsgeschichte, wie Stefan Wolf sie ja häufiger hat. Allerdings auch wieder eine, die nicht geradlinig verfolgt, wie ja auch der Erzähler schon anmerkt. Eigentlich erwartet man bei einer Entführungsgeschichte, Opfer wird entführt, es gibt eine Lösegeldübergabe, danach gibt es einen dramatischen Showdown und die Ganoven werden irgendwie gestellt. Aber auch hier gibt es von Stefan Wolf ja zwei Twists. Zum einen, dass es zwei Gruppen gibt und zum anderen, dass es ja eigentlich eine Erpressung in einer Erpressung ist. Und diese nicht geradlinigen Entführungen gibt es ja zum Beispiel auch in der Folge mit der argentinischen Entführung. Da sind es ja ganz kurzzeitige Entführungen mit geringem Lösegeld, also etwas, was auch recht ungewöhnlich ist. Oder die Entführung des Popstars, wo ein Double die Rolle des entführten Opfers übernimmt, damit überhaupt keiner mitkriegt, dass da eine Entführung stattgefunden hat.
Den Twist, dass hier eine größere Gruppe entführt wird, um das eigentliche Ziel zu verschleiern, hat Wolf allerdings in einer sehr viel späteren Folge nochmal aufgegriffen, Hinterhalt am Schwarzen Fels. Da wird ja auch eine ganze Schulklasse überfallen und scheinbar wahllos werden dann vier Geiseln ausgesucht, die mit den Entführern mitkommen sollen. Aber es ist von vornherein klar, dass unter diesen Geiseln Rebecca Langsasse sein wird, denn nur um die geht es. Ihr Vater ist Chef der Justizvollzugsanstalt und mit dieser Entführung soll jetzt die Entlassung bzw. die Flucht eines Häftlings erpresst werden. Kommen wir zum Fazit. Diese Folge hat gefühlt sehr, sehr viele, sehr kurze Szenen. So kam es mir jedenfalls in der Vorbereitung vor. Wie, Szene schon wieder rum? Insgesamt hat sie komischerweise nicht mehr Szenen als ein durchschnittliches anderes TKKG-Hörspiel. Warum dieser Eindruck entsteht, ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht, weil es insgesamt einfach ein relativ kurzes Hörspiel ist und zwischendrin eben eine sehr lange Szene vorkommt, diese Entführungsszene, sodass die anderen einfach sehr kurz ausfallen und teilweise nicht mal 2 Minuten gehen. Im Grunde ist es eine sehr ausgeprägte Tim-Ein-Mann-Show. Gabi wird ja qua Story praktisch schon rausgeschrieben, die ist entführt, die kann dann keine Rolle mehr spielen, es sei denn, wir blenden halt um zu den Geiseln, was hier aber jetzt nichts zur Sache getan hätte. Karl ist auch nur sehr sporadisch, der taucht in 2 Szenen auf und hat gefühlt nicht mehr als 5 Sprecheinsätze. Und ab der 2. Hälfte ist er komplett raus. Und Willi ist zwar noch ein bisschen öfter dabei, aber eigentlich kommt er hier nur wie der komplette Trottel rüber, der nichts rafft und für den Fall eigentlich auch nichts beiträgt und am Ende dann auch noch das Ziel für den Schlussgag ist, ja, ohne dich hätten wir das ja alles nicht geschafft. Für mich sind es mal wieder ein bisschen zu viele Namen. Die Ganoven werden hier alle noch benannt. Also ja, es gibt zwei Gruppen, aber es gibt dann irgendwie Enrico, Carlo, Döbbel, Kluschke, Ricci, Winzig und den Piloten, von denen die Leute teilweise nicht mal eine Sprechrolle haben. Döbbel taucht überhaupt nicht auf. Ich glaube, Enrico auch nicht. Dieser eine Erpresser, der im Polizeipräsidium anruft mit einem italienischen Akzent, ja, das wird entweder Carlo oder Enrico sein, aber der jeweils andere taucht eben auch nicht mit Sprechrolle auf. Insofern ist mir nicht ganz klar, warum die alle noch Namen haben mussten. Dass diese ganzen Gangsterdialoge, wie du erwähnt hast, aus dem Buch sinnvoll gekürzt sind, finde ich gut. Danke, Francis. Das mit dem Ablenkungsmanöver hätte man vielleicht in einem Satz noch kurz erklären können. Und auch dieser Hausmeistergehilfe Kluschke fällt mir ein bisschen vom Himmel. Also da hätte ich vielleicht eine etwas ausführlichere Einführung haben wollen, wer das ist, wo der herkommt, was der macht. Dass der unsympathisch ist, kriegt man in der ersten Szene mit. Aber den hätte man vielleicht noch ein bisschen ausführlicher darstellen können. Die Folge an sich ist für mich okay. Die hat jetzt keine großen Mängel, die ich ihr vorwerfen würde. Sie hat für mich allerdings auch keinen besonderen Nostalgiebonus. Ich finde sie okay. Sie ist nicht super, sie ist nicht schlecht. Von mir kriegt sie einen neutralen Daumen.
Mein Fazit. Ich mag die Folge. Mir gefällt der doppelte Twist. Das ist ungewöhnlich. Mir gefällt auch durchaus die Dramatik, die aber nur ganz kurz angerissen und nicht ausgewalzt wird. Das ist gut gemacht. Ich mag Alexandra Dörck als Sprecherin echt gerne. Sie hat auch hier, wenn auch nur eine kleine Rolle. Und diese Folge hat eine Art mittelbare Nostalgie für mich. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie in meiner Kindheit gehört zu haben. Was ich aber in meiner Kindheit oft gehört habe, waren die Funkfüchse. Und da spricht Alexandra Dörck ja die Claudia. Und insofern muss ich sehr häufig, wenn ich diese Folge höre, eben weil sie da auch noch eine recht junge Stimme hat, an die Funkfüchse denken und damit quasi an meine Kindheit. Das macht das Ganze noch mal einen Tick besser. Auch wenn ich heutzutage jetzt zugeben muss, ich habe letztes Jahr mal die Hörspielserie Reiterhof Drei Lilien gehört, auch mit Alexandra Dörck. Die Stimme hier als Alice Tyson ist natürlich allein vom Erscheinungsdatum her ähnlicher zu dieser Serie als zu den Funkfüchsen. Trotzdem, ich bleibe dabei, ich finde, es ist eine gute Folge. Von mir kriegt sowohl Hörspiel als auch Buch einen Daumen nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat nehmen wir jetzt den unterbrochenen Dreierblock Identitätsdiebstahl wieder auf. Wir besprechen wieder ein Hörspiel von TKKG. Es wird um Autos gehen, Ausweispapiere und die Folge heißt Stundenlohn für flotte Gangster. Bis in 4 Wochen.